Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Kunst und auch Galerist kann Spaß machen und das wollen wir heute in der Sendung so ein bisschen lernen. Wenn ihr für die nächsten Wochenenden tatsächlich jetzt vielleicht auch in der kalten oder in der warmen Jahreszeit noch offene Zeit habt und nicht so ganz wisst, na, was machen, dann orientiert euch doch noch nicht immer an der nächstgrößeren Stadt, sondern schaut mal so ein bisschen in die Peripherie und da wollen wir euch sozusagen heute dazu animieren. Wir stellen euch die Galerie auf der Insel vor. Vielleicht werden der ein oder andere von euch sagen, na, habe ich noch nie gehört. Vielleicht ist aber der Ort bekannt, wo diese Galerie liegt, nämlich in Tafingen. Und den dortigen Galerist und auch Künstler wollen wir heute in der Sendung vorstellen. Herzlich willkommen im Studio von Radio 4FM an Manfred Bittner.
Vielen Dank, grüß Gott.
So, jetzt kriegen Sie noch kurz einen Ton von mir. Und jetzt müssen Sie auch zu hören sein. Erzählen Sie doch mal zu Beginn unserer Sendung ein paar Worte bitte zu sich und zu Ihrer Galerie noch nicht, weil darüber reden wir später.
Ja gut, ich bin von Beruf oder war von Beruf, wie man will. Eigentlich bleibt man das immer, entschuldigen Sie bitte, ich bin ein bisschen verschnupft im Hals, aber ich hoffe, dass wir es gut hinkriegen. Also ich war Kunsterzieher bei Württemberg, erst bayerischer, dann württembergischer Beamter. Meine letzte Schule war das Anna-Essinger-Gymnasium hier in Ulm. Und manchmal sage ich spaßeshalber, also ein Sechstel aller Gymnasiasten, die abgegangen sind, die kenne ich, die habe ich mal gesehen. Denn in Ulm gibt es nur 6 Gymnasien und die kommen mir bekannt vor. Da war ich Kunstlehrer und Ethiklehrer. Und nachdem ich in Ruhestand ging, konnte ich eigentlich gar nicht aufhören mit Malen und mich mit der Kunst zu beschäftigen und bekam dann einen Ort zugewiesen von der Gemeinde, das gibt's tatsächlich. Wir haben da hier ein großes Haus, da kannst du ein Atelier einrichten. Und zum Atelier kam dann auch noch eine Galerie. Aber jetzt nicht eine Galerie, die grundsätzlich nur meine Arbeiten ausstellt, das wäre mit der Zeit sehr langweilig, sondern wo ich im Jahr 6 verschiedene Ausstellungen durchziehe. Ich habe eine Mitarbeiterin von Nödinger, die mich dabei unterstützt, weil das ist mittlerweile wesentlich mehr Arbeit, als ich mir zu Beginn des Ganzen vorstellen konnte.
Ist das gleichzeitig auch Ihr Hobby oder haben Sie noch was anderes quasi zum Ausgleich, wenn man sagt, 2 Hobbys, ein Hobby hauptberuflich? Ja. Im Unruhestand und alles noch zum Ausgleich vom eigentlichen Hobby.
Ja, da ist noch ein zweites Hobby da. Das, nämlich, ich bin Gemeinderat in der Gemeinde Elchingen. Das heißt, ich habe eine ökologische Liste gegründet und ja, diese ökologische Liste, die lebt immer noch, mittlerweile übergeführt in eine ökologisch orientierte Partei.
Also das heißt, nebenher oder hauptberuflich, Sie können es sich aussuchen, ist auch die Politik noch ein wichtiges Geschäft.
Ja, sagen wir mal, ein Drittel ist die Politik und 2 Drittel sind die Kunst.
Was hat Sie denn damals an der Galerie bzw. an dem Ort Tafingen inspiriert? Sie kommen ja nicht direkt aus Tafingen.
Doch, oder? Ich wohne in Tafingen.
Okay, also ich Sie kannten sich Tafingen quasi schon aus.
Ja, ich wohne in Tafingen und es ist wahrscheinlich, wenn man die Idee mal hat, ein Atelier zu suchen, dann ist es auf dem Land einfacher wie in der Stadt. In Ulm haben die Räume alle gewaltige Preise zum Mieten. Ja, und da bin ich eben in Tafingen, weil ich schon dort wohne, auf dieses Haus aufmerksam geworden und die Gemeinde hat es an mich vermietet und fand es schick, in einem Dorf mit 5000 Einwohnern eine Galerie zu besitzen. Das kommt auch natürlich im Gemeindeprospekt vor. Und dann haben wir diesen alten Bauernhof umgebaut und da haben wir 2 ehemalige Schüler geholfen und die kamen auf die Idee, was machen wir mit dem Kuhstall? Der Kuhstall ist noch leer, da ist nichts drin, da ist kein Atelier drin. Und dieser Kuhstall wurde zur Galerie dann genannt.
Radio Free FM.
Wow.
Heute im Studio Manfred Bittner. betreibt seit einigen Jahren die Galerie auf der Insel in Thalfingen und über die wollen wir jetzt zu Beginn der Sendung noch mal intensiver sprechen. Wir sind beim Kuhstall stehen geblieben vorhin.
Richtig, beim Kuhstall, der auch noch da war, zu den Räumen, die eh schon das Haus geboten hat.
Also es ist quasi eine Art Bauernhof, kann man sagen,
oder? Ja, ein großer Bauernhof, ein ehemaliger Bauernhof.
Jetzt müssen Sie uns noch zu Beginn ein Geheimnis verraten. Warum heißt dieses Gebäude Galerie auf der Insel?
Ja, das ist ganz lustig. Wir haben einen Namen gesucht. Wir könnten es auch Galerie Thalfingen, aber das klingt ja ganz komisch. Also Galerie Thalfingen, einem kleinen Dorf mit 4000 Einwohnern, traut niemand eine Galerie zu. Und dieses Haus stand, und deswegen war es auch wirtschaftlich nicht interessant zu vermarkten, dieses Haus stand zwischen vier Straßen. Also vorne eine Straße, hinten eine Straße, links eine Straße und rechts eine Straße. Da kam der Verkehr von Böfingen runter Richtung Langenau und dieser Verkehr hat natürlich die Vermarktung dieses Hauses zum kommerziellen Bereich eigentlich behindert, hätte sie den Verkehr. Und so hatte ich das Glück, dass ich von der Gemeinde dieses Haus als Atelier angeboten bekam und habe dann, nachdem das Atelier eingerichtet war, die Idee gehabt, eine Galerie reinzumachen, auf die mich einer meiner ehemaligen Schüler brachte, der mir half, das Haus herzurichten. Mhm. Ich musste alles selbst machen, also Wände streichen und so weiter, so ähnlich wie Sie hier auch an dem Haus wahrscheinlich gearbeitet haben hier.
Wann war das? In welchem Jahr?
Das war 94 begann die ganze Aktion. 94 begann das Umkrempeln dieses Ex-Wohnhauses und Bauernhofs in ein Atelier und 95 war die erste Ausstellung, die dann in diesem Kuhstall stattfand.
Mhm. Also ja, es war tatsächlich sehr schnell. Aus der Galerie auf der Insel wurde dann relativ schnell eine Galerie auf der Verkehrsinsel. Mhm. Was musste denn zusätzlich noch gemacht werden? Hatten Sie schon alle Kunst, die Sie dort ausstellen wollten, parat? Oder war das sozusagen eine Sammlung aus Ihrer Lehrertätigkeit?
Ja.
Oder haben vielleicht Ihre Schüler auch was dazu beigesteuert?
Ja, ich habe auch ehemalige Schüler, die bei mir ausgestellt haben. Das sind natürlich wenige, denn wer sein Abitur gemacht hat, studiert entweder oder geht auf die Kunstakademie, aber an die Kunstakademie zu kommen, ist sehr schwierig. Und die meisten Malerinnen und Maler kommen aus der Region, aus Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Alb-Donau-Kreis. Und die weitesten Wege hatte eine Malerin aus Flensburg und eine Malerin aus Rosenheim.
Also
und
ist tatsächlich mehr. Nicht ums Eck.
Ja.
Über die Konzepte und über das, was Sie in der Galerie ausstellen, darüber wollen wir in der Sendung heute auf jeden Fall auch noch sprechen. Zunächst aber noch die Frage, was ist denn über all die Jahre passiert? Also Sie sind jetzt seit den 90er Jahren Galerist in der Galerie auf der Insel und in der Zeit hat sich ja neben den Zeittests noch ganz viele andere Dinge verändert, auch die Autos, die wahrscheinlich links und rechts von der Galerie vorbeifahren. Was hat sich denn in der Galerie selber über die Zeit getan? Haben Sie nochmal groß umgebaut? Haben Sie erweitert? Wie waren da Ihre Pläne in den letzten Jahren?
Eigentlich sind wir, meine Mitarbeiterin und ich, vollauf beschäftigt, den regulären Galeriebetrieb durchzuziehen, sodass die Auseinandersetzung mit dem Haus nur dann gegeben ist, wenn irgendwas kaputt geht. Und bei dem Haus, das 1580 erstmals erwähnt wurde, da haben sie natürlich häufig irgendwelche Dinge zu reparieren, dass die Toilette nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren soll, weil sie aus den 50er Jahren stammt und dergleichen mehr. Also diese Arbeiten halten uns auf, aber die meiste Zeit arbeiten wir doch an den Ausstellungen, die wir machen wollen, im Kontakt und im Gespräch mit den Künstlern. Wir wollen natürlich wissen, was die Künstler, die sich bei uns bewerben, und bei uns bewerben sich alle Künstler. Wir suchen selten jemand aus und sagen, willst du bei uns ausstellen? Mhm. Die meisten Künstler kommen zu uns und fragen, ob sie eine Ausstellung bekommen können.
Heißt im Umkehrschluss, Sie haben sich in der Szene anscheinend schon einen Namen gemacht in den vergangenen Jahrzehnten.
Was die Künstler, die auf uns zukommen, wegen einer Ausstellung anbelangt, auf jeden Fall. Und der Verkauf könnte auch ein bisschen besser werden. Nicht für uns, das ist nicht so wichtig, sondern für die Künstler, denn die Künstler gehen deswegen in eine Galerie, weil sie zu Hause keinen Platz mehr für ihre Bilder haben. Mhm. Weil sie zu viel einfach produziert haben. Und auch, und das ist ganz wichtig, und da liegt auch der pädagogische Ansatz der Galerie drin, dass die Künstler ihre Arbeiten medial präsentieren können. Es gibt auch manchmal Artikel in der Zeitung über das, was sie machen. Und über diese Artikel haben wir überhaupt keine Verfügung. Das heißt, ein Journalist kommt und schreibt über diese Künstler in unserer Galerie und wir reden ihm nicht rein, was er schreibt. Ja, da kommt dann also die Kritik von außen.
Mhm. Und das ist natürlich dann mitunter auch ganz schwierig, gell, wenn man mehrere Köche hat, die sozusagen im Brei mitmischen. Kriegen Sie denn in irgendeiner Art und Weise eine Unterstützung von außen, von der Kommune, oder zahlen Sie da quasi regulär Miete und müssen dann gucken, wie Sie haushalten?
Ja, das ist so. Wir zahlen regulär Miete, ganz reguläre Miete. Die ist nicht allzu hoch, diese Miete, aber sie kommt auch ins Budget. Nämlich die Räume müssen von uns selbst instand gehalten werden, das Haus muss instand gehalten werden. Und natürlich größere Arbeiten zahlt dann schon der Vermieter, zahlt dann die Gemeinde. Wenn zum Beispiel ein Kamin droht abzustürzen, der Kamin auf dem Dach oben vor 10 oder 15 Jahren, der drohte abzustürzen und das macht dann die Gemeinde als Vermieterin.
Jetzt ist in dem ehemaligen Bauernhof inklusive Kuhstall ja nicht nur die Galerie untergebracht, sondern auch Ihr Atelier.
Mein Atelier, ja.
Und über Ihre Malerei wollen wir jetzt in den nächsten Minuten noch sprechen. Wenn Sie jemand fragt und er hat von Kunst oder sie hat von Kunst nicht viel Ahnung, was sagen Sie dann, was sind Sie für ein Künstler?
Ein sehr altmodischer Künstler, weil ich persönlich ganz stark immer noch dem frühen 20. Jahrhundert verbunden bin. Nämlich, ich bin ein expressionistischer Maler das ist ja heute out eigentlich, ja. Aber das ist einfach meine Art zu arbeiten.
Wenn Sie sagen, das ist out, zeitgenössische Kunst, würden Sie sagen, tickt anders, oder?
Zeitgenössische Kunst liegt völlig anders. Ja, sie ist wesentlich konzeptioneller. Das heißt, konzeptioneller. Die zeitgenössische Kunst hat in der Regel eine Botschaft. Ja, sie will entweder die Welt verbessern oder verschlechtern oder was weiß ich alles. Oder die moderne Kunst, die heute als moderne Kunst, als zeitgenössische Kunst gilt, hat in der Regel eine Botschaft. Und der Expressionismus hat überhaupt keine Botschaft, sondern der hat die Botschaft des Individuums, des dieses Werk geschaffen hat, das damit zeigt, so sehe ich die Welt, so spüre ich die Welt, so fühle ich die Welt. Das ist eigentlich die Art, wie der Expressionismus arbeitet. Es ist eine Sicht auf die Welt.
Ja. Sie sind klassischer Maler. Haben Sie irgendwelche Lieblingsmaterialien, was die Farbe oder Oberfläche angeht?
Ja, jetzt werden Sie lachen. Ich arbeite, ich sage aus Spaß, immer mit Essig und Öl. Also mit Ölfarben, in der Regel mit Ölfarben, ja. Und die meisten Themen sind bei mir Landschaften oder auch, wenn ich jetzt hier aus dem wunderschönen Studio rausschaue, da habe ich einen Blick rauf Richtung Gericht. Davor sind einige sehr schöne Dachlandschaften zu sehen. Da schauen Sie vielleicht auch manchmal raus. Mhm. Und sowas könnte ich mir ohne weiteres vorstellen, schnell ein Foto zu machen, das dann so aufzuheben und dann, wenn ich auf die Idee komme, wieder mal mit Dächern zu arbeiten, dann würde ich zum Beispiel sowas machen.
Ist das auch Ihre Inspirationsquelle, oder? Also Sie laufen quasi dann, wo auch immer Sie sind, offen durchs Leben. Ja. Und die Motive, die Ihnen gefallen, die fotografieren Sie und später dienen das als Inspirationsquelle für Ihre neuen Kunstwerke.
Entschuldigung. Oder wenn ich Papier und Stift dabei habe, kann ich auch schnell eine kurze Zeichnung machen. Das geht auch.
Das hätten wir fast ausprobieren müssen, oder? Dass Sie noch die Dächerlandschaft hier konzipieren können.
Schauen Sie mal da raus, das ist doch grandios. Auch die verschiedenen Ziegelfarben. Mal heller, mal dunkler. Auf dem nächsten Dach liegt Ruß drauf und so weiter. Das ist faszinierend.
Nur reden und zeichnen gleichzeitig geht ein bisschen schwierig, gell?
Ja, das haben Sie recht, ja.
Jetzt sind wir hier beim Radio, bekanntermaßen, und sehen also jetzt nichts von Ihrer Kunst. Auch ich sehe jetzt hier tatsächlich nichts. Wir reden nur über Ihre Kunst. Das heißt, wenn wir jetzt keine Bilder vor Augen haben und auch vor Augen haben würden, wie würden Sie denn einem nicht sehenden Menschen Ihre Kunst beschreiben? Vielleicht auch Ihr letztes Bild, was Sie gemalt haben.
einem nicht sehenden Menschen würde ich, glaube ich, erzählen, dass er über die Farben stolpern könnte, dass die Farbblöcke, aus denen ich die Welt zusammensetze, dass die für die Augen ein bestimmtes Stolpern beinhalten. Der wie bei Beckett, er betritt die Bühne und stolpert. Mhm. Das würde, so könnte ich vielleicht meine Malerei bezeichnen, ja.
Das heißt, es sind sehr grelle Farben, oder?
Nicht immer unbedingt. Es können auch dunkle Farben sein. Also das auf die Farbart hat es gar keine Auswirkung. Es ist eher die Komposition, die Augen zum Stolpern bringt, ja.
Die Komposition heißt die Perspektive, auf die Sie jetzt sehen.
Die Komposition heißt, so wie ich die Teile zusammenfüge, so wie ein Musikkomponist seine Takte und Töne zusammenstellt, so stelle ich meine Farben und meine Brocken, stelle ich die Farben als auch die Formen dar, Farb und Form. Und da kann man drüber stolpern.
Personen zeichnen oder malen Sie nicht, oder?
Doch, ich habe ja gesagt, ich sitze im Gemeinderat in Elchingen. Manchmal karikiere ich meine Gegenübersitzenden.
Hat ein Gemeinderatsmitglied oder vielleicht der Rathauschef sich schon mal in Ihrer Galerie wiedererkannt?
Ja, natürlich, der Bürgermeister steht dieser Galerie sehr wohlwollend gegenüber. Sie brauchen jemanden, der in einer gewissen Weise seine wohlwollende Hand über so ein Projekt hält. Denn Immobilien sind heute sehr gesucht und sehr gewünscht und sind ja gefährdet eigentlich, in dem Sinne. Wenn Immobilien, die nicht gerade so schwierig sind wie jetzt diese Büchsenstadel hier, die würden sonst längst als Kaufhäuser oder sonst irgendwas umgewidmet werden.
Welche Schlagzahl haben Sie denn sozusagen als Künstler? Wie viele Werke stellen Sie fertig?
Das ist relativ wenig. Das ist relativ wenig. Wenn es im halben Jahr 3 Bilder sind, dann ist es viel. Denn die Galerie macht sehr viel Arbeit. Ich brauche lange Gespräche mit den Künstlern, was sie motiviert, so und so zu arbeiten, weil ich führe dann in die Ausstellungen ein. Das erinnert mich an meine alte Schulzeit als Lehrer. Ich versuche, Kunst erfahrbar zu machen. Und jetzt kommt das absolut Wichtige. Ich versuche, den Leuten klarzumachen, warum diese Arbeiten wertvoll sind. Warum diese Arbeiten gut sind. So wie ein Musiklehrer kann ja auch den Leuten erklären, warum ein bestimmtes Stück einen Menschen berührt. Berühren tut's alle Leute, aber die wissen dann oft nicht, warum berührt mich dieses Musikstück oder warum berührt mich dieses Bild. Also dass die Gefühle, die man dabei hat, dass die auch konkret werden und konkret erfahren wird, also mit dem Hirn auch, dass man Kunst auch mit dem Hirn und nicht nur mit dem Gefühl anschauen kann.
Da haben Sie jetzt auch einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, über den wir gleich sprechen wollen, nämlich wie kann denn Kunst eigentlich auch an die Menschen von Ihrer Seite vermittelt werden? Vielleicht ist auch der eine oder andere Kunstmuffel unter euch, deswegen jetzt gleich besonders gut zuhören hier in der Plattform bei Radio Free FM.
25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berblinger.
Hier ist Radio 4 FM mit der Plattform und Manfred Bittner, Galerist und Künstler, der heute seine Galerie, aber auch natürlich seine Kunstwerke vorstellt über ihre Malerei. Herr Bittner, haben wir jetzt schon relativ lange gesprochen, deswegen wollen wir uns jetzt für die nächsten Minuten mal auf Ihre Galerie fokussieren. Sie hatten jetzt vorhin gesagt, ungefähr in einem halben Jahr 3 Bilder fertige ich selber, ansonsten bleibt gar nicht so viel Zeit für die eigene Kunst, denn die Galerie erfordert auch ihre Zeit und damit ihren Tribut, wenn man so ein bisschen sagen kann. Was also sind denn Ihre Hauptaufgaben als Galerist, gerade für diejenigen, die sich vielleicht unter dem Berufsbild relativ wenig vorstellen können?
Ja, natürlich grundsätzlich ist eine Galerie dazu da, dass sie Bilder verkauft. Das Bilder, die sich im Atelier stapeln oder die nur für wenige Freunde oder Bekannte sind, die werden immer mehr und mehr und mehr. Und die Künstler möchten gerne auch, schon um die eigene Kunst zu finanzieren, möchten die Künstler gerne ihre Bilder verkaufen. Auch, weil es keine schönere Belohnung für eine Arbeit gibt, als wenn sie jemand erwerben will. Wenn jemand so weit geht, dass er seinen Geldbeutel aufmacht und für, weil in unserer Gesellschaft alles bezahlt wird und für dieses Werk nicht nur Lob bereit hat, sondern auch meinetwegen 3, 4, 5 oder 1.000 Euro. Das kann auf jeden Fall sein. Wir haben auch schon Bilder für 1.000 Euro verkauft. Und das ist im Grunde genommen für einen Maler sehr, sehr wichtig, dass er diese Art von Anerkennung auch kriegt. Nicht nur schön gemacht, ja, toll gemacht, super gemacht. Kannst du mir das schenken oder wie? Das, na, ich glaube, da, das funktioniert nicht so gut in den Augen und im Selbstwertgefühl der Künstler, die wir haben.
Sie haben jetzt ja vorhin auch gesagt, die Künstler bewerben sich bei Ihnen, ob sie ausstellen dürfen und damit auch vielleicht oder ihre Verkäufe ankurbeln. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn aus? Wann ist jemand für Ihre Galerie geeignet?
Da gibt es verschiedene Kriterien. Das erste Kriterium ist, dass handwerkliche Qualität dahinter steht. Dass der Maler handwerklich die Malerei begriffen hat und handwerklich arbeiten kann. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass er nicht dilettiert, im Grunde genommen. In der Musik ist es noch einfacher festzustellen, wer dilettiert, wenn er keinen Ton rausbringt oder auf der Trompete nicht spielen kann. Das hört man
Sie
sehr laut.
Sie beschränken sich aber ja nicht nur auf Malerei, oder? Also die Kunst wird tatsächlich auch weitergefasst mit Bildhauerei, mit Fotografie.
Und dann kommt die Frage, was dieses Werk ausdrückt und was es sagen kann und was es sagen will. Zurzeit haben wir eine sehr schöne Ausstellung zum Thema das Große im Kleinen. Es handelt sich dabei um die künstlerische Technik des Zentangles. Das Zentangles kommt, wie der erste Teil des Namens sagt, aus dem Zen-Buddhismus. Und diese Zen-Mechanismen und diese Zen-Verfahren, die diese Art oder die diese Ausformung des Buddhismus pflegt, die pflegt zurzeit eine Künstlerin bei uns in der Galerie. Und das haben wir noch gar nie gehabt, was ganz, ganz Neues.
Wie stellen Sie denn fest, ob jemand, also klar, Sie können sagen, Sie sind vom Fach, man sieht das, aber wie würden Sie einem unbeteiligten Dritten erklären, wann sieht man, wann ein Kunstwerk, wie auch immer, ob es Fotografie oder Malerei ist, handwerklich gut gemacht ist?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Es geht da, so fangen wir mal ganz einfach an, um die Beherrschung des Werkzeugs. Mhm. Diese Zeichnerin beherrscht, unter Werkzeug meine ich jetzt nicht den Pen oder die Feder oder sonst was, sondern unter Werkzeug verstehe ich, die Werkzeuge des Zeichners sind die Linie, die Fläche, die Strukturen und so weiter. Wie kann er Strukturen, Linien, Flächen bearbeiten und wie kann er sie miteinander kombinieren? Also die Kombination der bildnerischen Mittel ist ganz, ganz arg wichtig und ob die im Betrachter etwas herausrufen kann. Und wenn es bloß das Staunen über die Perfektion des Zeichnens ist, da kann es schon mal losgehen, das ist das Einfachste. Das Staunen über die ungeheuren, das Staunen über die ungeheure Parallelität der feinsten und allerfeinsten Linien, die diese Frau entsprechend dem Zen-Buddhismus auf die Leinwand bringt. Die Zen Buddhisten, die malen ja auch und sitzen 3, 4 Stunden dort, meditieren, um dann eine Linie auf einen Meter große Leinwand zu bringen.
Was sind denn weitere Kriterien für Sie neben der handwerklichen Fertigkeit?
Die handwerkliche Fertigkeit und die Originalität mancher Bilder, wer sich noch nie gesehen hat, wenn jemand mit den Mitteln, die allen Zeichnern, Künstlern gegeben sind, etwas darstellt, was wir in dieser Art noch nie dargestellt sahen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass jemand Themen bringt, mit denen wir nie gedacht haben, dass die bildende Kunst solche Themen auch bearbeitet. Mhm. Dass man sie über die bildende Kunst bestimmten Themen nähern kann, was mir selber noch gar nie aufgefallen ist, dass es möglich ist. Und dass der Betrachter das auch nachvollziehen kann. Das ist was ganz Wichtiges, dass die Betrachter nicht nur staunend davor stehen, sondern auch ein bisschen begrifflich mit einbezogen werden in die Kunst.
Wenn man jetzt mal auf Ihre Internetseite guckt, galerieaufderinsel.de, jeweils mit einem Bindestrich getrennt, und die zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler aus der Region betrachtet, dann ist die Liste ja ganz schön lang. Kein Wunder, bei über 30 Jahren sozusagen am Künstlermarkt. Es waren also schon sehr viele Künstlerinnen und Künstler aus der Region bei Ihnen. Wie lang geht denn im Regelfall so eine Ausstellung? Und ist es jeweils nur ein Künstler oder mischen Sie auch?
Es ist in der Regel ein Künstler. Manchmal sind es zwei Künstler, wenn sie sich halbwegs ergänzen oder ergänzen oder wenn sie beide so ähnlich sind. Wir machen jetzt zum Beispiel im kommenden Sommer eine Ausstellung, die heißt Die Kuh, weil wir ja einen Kuhstall haben. Zum ersten Mal bekennen wir uns zu unserem Kuhstall richtig deutlich. Und da haben wir ungefähr 20 Künstler eingeladen, die alle eine Arbeit zum Thema Kuh bringen. Das haben wir noch nie gemacht. Also das sind dann auch natürlich Ausflüge in die Originalität, oder wie soll ich sagen, wir machen auch Ausflüge in humorige Darstellung. Wir haben einen hervorragenden Karikaturisten gehabt, der das Bischofsstab Weitwerfen in seinen Arbeiten beschrieben hat. Ein Bischof von Limburg hat das Bischofsstab Weitwerfen gewonnen und solche Dinge, ja. Und da sind wir natürlich sofort dahinterher, weil es eigentlich originell ist. Man muss auch über Kunst lachen können.
Absolut.
Ja, natürlich.
Ich hatte ja anfangs noch nach der Anzahl der Künstler pro Jahr sozusagen gefragt. Wo würden Sie sagen, wie würden Sie die Zahl festmachen?
Das ist ganz genau festgeschrieben. 6 Leute. 3 im ersten halben Jahr und 3 im zweiten halben Jahr.
Rechnerisch also 2 Monate je Künstler.
Ja. Mhm.
Oder andersrum formuliert, wie relevant ist die Jahreszeit jeweils für den Künstler, wo sie ausstellen? Weil man könnte ja sagen, es gibt vielleicht Jahreszeiten, da gehen die Menschen eher mal in eine Galerie als vielleicht im Hochsommer, wenn Aktivitäten auf und ums Wasser vielleicht attraktiver erscheinen.
Da kommt jetzt wieder der Kuhstall rein, nicht wahr? Weil wir haben ja keine technischen Mittel, um die Temperatur immer gleich zu halten und ähnliches. Also stellen wir im Januar Aquarelle oder Papier oder Aquarellfarben, Wasserfarben auf Papier dar, weil je kälter es wird, desto trockener ist die Luft. Also können sich die Papiere nicht so wellen. Mhm. Januar ist da sehr geeignet. Da können sich Aquarelle nicht wellen. Und ansonsten spielt das Jahreszeit keine Rolle.
Auch nicht für die Verkaufszahlen für den Künstler?
Das kommt eigentlich ganz stark nur auf die Verkaufszahlen richten sich nach dem Bekanntheitsgrad des Künstlers. Wenn es Künstler sind, die aus einer typischen Ulmer Künstlerdynastie stammen, ich möchte jetzt da keine Namen nennen, aber die verkaufen sich besser. Oder Künstler, die Fans haben, die schon Bilder von ihnen haben und dann in der Galerie ganz neue Bilder sehen, die gesammelt werden. Solche Künstler gibt's auch, ja.
Und die haben Sie jeweils dann unterschiedlich lange oder haben die jeweils immer exakt 2 Monate Zeit?
Na, die haben 6 Wochen haben sie Zeit.
Und die anderen 2 Wochen sind für Auf- und Abbau gedacht?
Sind zum Aufbau, Abbau und für Reparaturen und ähnliches gedacht, ja.
Für die Menschen, die jetzt vielleicht mit so Kunst zum Kaufen nicht viel anfangen können, die absolute Low-Level-Information, was muss man sich denn da an Geldbeträgen vorstellen, ungefähr?
Ja, das geht.
Welches Intervall?
Ja, das geht so von. Das kann man eigentlich genau gar nicht sagen. Wir haben Bilder, die sehr, sehr viel Arbeit machen. Zum Beispiel, wenn jemand Tulpen. Wir hatten eine Ausstellung namens Tulpomania. Und diese Tulpomania, die nahm Bezug auf diesen Tulpenhype, den es im 18. Jahrhundert in Holland gab. Und der Maler kann ganz perfekt altmeisterlich malen, also in Lasurmalerei. Das ist technisch sehr schwer und da muss man regelrechte Lehre machen, um das zu können. Daher kommen die Bilder alle so auf die 1.000 oder 1.500 Euro in der Liga. Aber wenn jetzt der Karikaturist seinen Bischof von Limburg beim Speerweitwurf karikiert, dann kann man so ein Blatt schon für wegen 120 Euro bekommen.
Das heißt, man kann sagen, hinter einem Wert, eines Kunstwerks steckt natürlich einerseits der Name, wie bei der Musik vielleicht auch, aber tatsächlich auch vielleicht der Aufwand, die Arbeitszeit dahinter.
Richtig, ganz genau, das haben Sie gut erkannt. Sie scheinen öfters in Galerien zu kommen.
Da kann man sich jetzt drüber streiten, was oft heißt. Wie viel Zeit nimmt man denn gerade für diese Lasur-Malerei in Anspruch, wenn man jetzt vielleicht mal von einem Gemälde auf einmal einen Meter denkt?
Das kommt ganz auf die Technik drauf an. Wenn ich in Lasur-Malerei arbeite, muss ich Schicht über Schicht legen. Und die Farbe muss genau die richtige Viskosität haben und solche Dinge. Und das dauert dann schon sehr, sehr lange. Da arbeitet ein Maler schon mal ein Vierteljahr an so einem Bild.
Jetzt kriegen Sie ja vielleicht mitunter auch die eine oder andere Frage mit von Menschen, die sich tatsächlich nicht viel mit Kunst beschäftigen. Und wenn Sie von Künstler zu Künstler sprechen, dann sprechen Sie ja auf einer ganz anderen Ebene. Jetzt ist Kunst ja etwas, was vielleicht auch wie die eine oder andere Musikrichtung auch erstmal in die Augen und damit in die visuelle Verarbeitung eines Menschen kommen kann. Wie machen Sie denn als Künstler und ehemaliger Kunstlehrer Kunst für die Menschen nahbar und auch vielleicht erlebbar?
Genauso wie für meine Schüler früher. Das heißt, ich erkläre die Arbeiten, ich erkläre die Techniken, ich gehe in Dialog mit den Leuten, auch wenn, das sind ja nie viele Leute da. Wenn es viele sind, dann sind es 3 oder 4 und bei der Ausstellungseröffnung kommen vielleicht 50 oder 60 und da halte ich eine Rede. Ganz altmeisterlich oder ganz altmodisch halte ich eine Rede. Und wenn die Leute dann einzeln kommen oder 2, 3 da sind, erkläre ich, warum ich diesen Künstler ausstelle, wo ich die Qualitäten sehe und wo ich auch von dem Bild berührt bin. Und dann vergleiche ich das auch mit den Leuten, die dann gar nichts sagen, und dann sage ich, wie sehen Sie das? Dann versuche ich, diese Besucher schon ins Gespräch zu ziehen.
Wie funktioniert das?
Ganz einfach, ich sage, jetzt habe ich mindestens 5 Minuten mit Ihnen gesprochen. Wie finden Sie denn das Bild? Oder macht das Bild auf Sie einen Eindruck? Dann sagt er, nö. Sag ich, und dann noch besser.
Das könnte sagen, auch jetzt die Antwort super aus Sicht eines Schülers sein, oder?
Ja, genau. Und dann sage ich, gut, das ist mir sogar lieber. Und warum hilft Ihnen das Bild nicht zu verstehen? Das Bild muss ja auch helfen, es zu verstehen. Ja. Und dann erklärt mir der, ich finde das furchtbar geschmiert, oder ich finde das lustlos, lieblos, oder nur dem Namen des Verfassers schuldig ist es hier herangehängt. Dann sage ich, ich finde das Bild gut, und erkläre dem dann, warum ich es gut finde. Und dann kann er immer noch sagen, nö, gefällt mir immer noch nicht. Und dann gehen wir ganz fröhlich auseinander.
Also es ist auch eine sehr individuelle Sichtweise, natürlich, wie man das Kunstwerk sieht. Jetzt hält sich ja an den Schulen, das wissen Sie als ehemaliger Lehrer mit Sicherheit noch besser als ich, hartnäckig das Vorurteil, wenn ich jetzt nicht unbedingt weiß, was ich sonst so im Stundenplan stehen habe, dann nehme ich mal Kunst, weil da sind die Noten meistens besser als in Chemie oder Physik. Was antworten Sie denn solchen Schülerinnen und Schülern?
Dass es gar nicht so einfach ist. Wenn ich Polyklet durchnehme, dann kann einem wirklich dann gut machen, den Polyklet, der das menschliche Maß gemessen hat, oder Leonardo da Vinci nehmen, dann muss der Schüler sich wirklich mit dieser Figur intensivst beschäftigen. Und da kann er nicht nur Phrasen von sich geben, die er auswendig gelernt hat. Da kann man sehr gut nachvollziehen, ob der Künstler das auch, der Schüler das auch verstanden hat. Das kann man als Lehrer nachvollziehen. Sonst dürfte man das Fach nicht abiturabel haben. Das Fach ist abiturabel und das muss nach objektiven Kriterien gemessen werden, warum der Schüler gut ist.
Also doch bei der nächsten Leistungs- und Nebenfachwahl lieber nochmal gucken, ob Kunst vielleicht doch dann das Richtige ist. Gerade für diejenigen, die vielleicht mit Zahlen beispielsweise mehr am Hut haben könnten.
Ja, das kann durchaus sein, ja.
Jetzt soll es noch um das Thema nächste Projekte in Ihrer Galerie gehen. Wenn Sie, weiß es nicht, mit welchem Vorlauf Sie planen, aber wenn Sie so in den nächsten Monate denken, welche Pläne verfolgen Sie denn noch in der Galerie?
Wir haben für 2 Jahre, also das Jahr 5 und das Jahr 6, schon die Galerie voll mit Ausstellungen.
Also man braucht mindestens 2 Jahre Vorlaufzeit, um in Ihrer Galerie ausstellen zu können.
Es sei denn, jemand fällt aus. Das ist das auch schon gegeben, dass jemand eine, möchte man sagen, eine Galerie findet, die bekannt ist für gute Preise und für mehr Verkauf als unsere. Dann fällt jemand aus und dann kann da jemand anderer rein, natürlich, klar.
Aber das ist wie bei jedem guten Theater- oder Kinofilm auch, man braucht Glück.
Ja.
Um letzten Endes da vielleicht den einen oder anderen freien Slot noch zu ergattern. Was sollten denn Menschen, die zu Ihnen in die Galerie kommen, mitbringen? Außer vielleicht Zeit.
Wenn es regnet, dann Regenschirm.
Also der Kuhstall ist auch nicht wasserdicht, oder?
Doch, der ist wasserdicht, aber die kommen ja und gehen ja. Und wenn sie nach einer Viertelstunde wieder gehen oder nach einer halben Stunde, dann brauchen sie einen Regenschirm an manchen Tagen. Aber Spaß beiseite. Die sollen einfach Neugierde mitbringen. Das ist das Wichtigste. Die müssen neugierig sein und noch nicht unbedingt mit einem festgefügten Kunstbild. Also Caspar David Friedrich ist Kunst. Da habe ich nichts dagegen. Ich mag Caspar David Friedrich, der ist großartig. Ich war auf der Ausstellung jetzt. Aber sie müssen offen sein für Neues. Mhm. Offen sein auch für Dinge, die sie so noch nie gesehen haben.
Ein Picasso oder ein Monet kennen alle.
Ja.
Aber ein Manfred Bittner vielleicht?
Kennen wenige, ja.
Das haben Sie jetzt gesagt.
Ja.
Nicht.
Ja.
Was wäre denn für Ihre Galerie
als,
noch?
Als Kunstlehrer kennen ihn viele, den Manfred Bittner, aber als Maler nicht so viele.
Was wäre denn, wenn Sie sagen, Sie sind jetzt für 2 Jahre schon sozusagen ausgeplant, ausgebucht? Gibt es einen Künstler, den Sie schon immer mal in Ihrer Galerie haben wollten? Oder irgendeine eine Stilrichtung, wo Sie sagen, Mensch, das fehlt mir jetzt nach all den Jahrzehnten in der Galerie noch in meinem Portfolio.
Ich lasse mich nach dieser langen Zeit immer noch überraschen. Ich wünsche mir nichts ganz Spezielles. Ich lasse die Leute kommen oder wir lassen die Leute kommen. Die Leute fragen, ob sie ausstellen können. Und es geht vom Steinbildhauer der Ulmer Münsterbauhütte, der ganz lustige Dinge macht. Nebenher, als der klopft nicht immer nur die Teile fürs Münster, sondern der klopft auch für sich selber Dinge. Und da geht es los mit dem Steinmetz bis rüber zum Karikaturisten, sage ich, denn das ist ja die Bandbreite.
Ja. Das ist riesig. Man darf auch als Galerist nie die Neugier verlieren. Das war ja auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für die heutige Sendung an Manfred Bittner. Die Galerie auf der Insel, für alle, die jetzt vielleicht erst angeschaltet haben, ist zu finden in der Ulmer Straße 6 in Thalfingen. Also direkt hier aus Ulmer Sicht gesehen ums Eck. Und ist geöffnet, zumindest wenn man der Homepage glaubt, Donnerstag, Sonntags jeweils von 16 bis 18 Uhr. Weitere Informationen jederzeit dann auch im Internet. galerieaufderinsel.de oder man schaut einfach mal bei Ihnen, Herr Bittner, persönlich vorbei. Ja. Sie stehen sicherlich auch Rede und Antwort, so wie in der heutigen Sendung. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch, vor allem, weil wir auf dem Land draußen sind, haben wir nicht so viele Möglichkeiten, PR zu machen. Wir sind ein bisschen weg aus der Mitte. Also von der Kunsthalle Weishaupt sind wir mindestens 7 Kilometer entfernt.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.